Wir sind am Freitag spätnachmittag aus dem Urlaub zurückgekommen und ich muss ehrlich gestehen, der Urlaub war so voll, ich konnte vorher keine Predigt vorbereiten. Das war super. So viele andere Gedanken, so viele Erlebnisse, die wir hatten in dieser Zeit, das hat richtig Spaß gemacht. Und ich will euch heute Morgen einfach ein bisschen teilhaben lassen an einige Gedanken, die mich über die letzten zwei Wochen, so seit Ostern, immer wieder auch mal an unterschiedlichsten Begebenheiten beschäftigt haben. Bevor wir das machen, starten wir trotzdem mit einem Bibeltext, den ich natürlich mitgebracht habe, aus dem Galaterbrief. Galaterbrief, da schreibt Paulus an die Gemeinden in Galatien, das war so ein Rundschreiben sozusagen, das in den verschiedenen Gemeinden verlesen wurde. Und Paulus schreibt da in Kapitel 6 einen sehr spannenden Absatz, den lese ich euch mal vor. Lasst euch nicht täuschen, Gott lässt sich nicht an der Nase herumführen. Denn das, was ein Mensch in seinem Leben sät, das wird er dann auch als Ertrag seines Lebens ernten. Der in allem auf seine eigenen natürlichen Fähigkeiten setzt, der wird auch das ernten, was die Natur ohne Gott zu bieten hat, nämlich Untergang. Aber wer sein Leben in die Hand des Gottesgeistes legt, der wird von diesem Geist das ewige, unzerstörbare Leben ernten. Lasst uns nicht damit aufhören, Gutes zu tun. Denn zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat, werden wir auch eine gute Ernte einfahren, wenn wir nicht zwischendurch aufgeben. Also lasst uns allen Menschen gegenüber Gutes tun, so wie wir Gelegenheit dazu haben, vor allem aber denen, die mit uns zur Familie derer gehören, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Saat und Ernte. Wir waren in Paris letzte Woche und zwei Tage im Disneyland. Die Kinder hatten gespart und es sich gewünscht. Der Opa hat gesponsert. Bin ich sehr dankbar für. Und wir hatten echt eine tolle Zeit, super Tage. Und der krönende Abschluss, wir haben uns die Abendshow angeguckt. Ich weiß nicht, wer das schon mal da war, kann sich vielleicht was darunter vorstellen. Es gibt ja dieses klassische Disney-Schloss in jedem dieser Parks. Und am Abend ist es so, dass es da eine große Projektion, dieses ganze Schloss, dieses Riesenschloss, eine große Projektionsleinwand ist für verschiedenste Shows und Bilder, die da dargestellt werden mit Musik. Also ein richtiges Spektakel und Feuerwerk ist dabei und Fontänen. Und also es ist wirklich sehr beeindruckend. Wir haben uns am letzten Abend diese Show angeguckt. Wir hatten sogar exklusive reservierte Plätze ganz vorne. Großartig. Und dann war diese Show rum und der Park schließt dann. Es war dann 23 Uhr und alle gehen raus. Und man hätte drauf kommen können, dass das ein Problem wird, weil wir ja dann zum Hotel muss und irgendwie alle zu ihrem Hotel möchten. Und es waren viele und wir waren auf öffentliche Busse angewiesen, die quasi diese Hotelroute fahren. Und wir kamen hin an diese Haltestelle, da war uns schon klar, den ersten Bus kriegen wir nicht. Der wird voll sein. Und der war auch voll. Und da spielten sich schon krasse Szenen ab. Aber wir sind dann automatisch immer weiter nach vorne gerückt, weil es war ja einfach wie so eine Schlange, wo du drin stehst. Du konntest auch nicht ausbrechen. Und als der zweite Bus kam, haben wir gemerkt, ja, das könnte funktionieren. Das Problem war, es gab dann Menschen, die keine Kinder dabei hatten, die meinten, sie müssen jetzt nochmal deutlich schneller in diesen Bus rein. Und die haben angefangen zu drücken ohne Ende. Und das war echt gefährlich. Vor uns ist ein kleines Mädchen nämlich an der Kante zum Bus hinein gestolpert. Und dann hat es sogar mich, der eher bei sowas zurückhaltend ist, mal genötigt, laut Stopp zu rufen und zu sagen, jetzt ist aber mal gut hier, hört mal auf, hier rumzudrücken. Und ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber es hat irgendwie funktioniert, dass alle auf mich gehört haben. Und dann habe ich meinen Sohn auf den Arm genommen und meine Tochter, die war schon recht aufgelöst, ich stelle das mal vor, ne? Also bei mir geht das ja, die gehen wir alle bis hier, aber wenn du als Kind bist, dann siehst du nur noch drückende Menschen um dich rum, also da war auch so ein bisschen Panik am Start bei den Kindern, die da mit dabei waren und unschöne Situation nach so einem Erlebnis, aber in solchen Situationen zeigt sich ja ganz oft, wie die Menschen ticken, wie die Menschen so drauf sind. Wir standen dann ganz vorne im Bus drin, der Busfahrer, der hatte eine Scheibe zugemacht. Er hat nur so gemacht, interessiert mich alles nicht, ja, macht, was er wollt da hinten. Und dann saßen Pärchen, die hatten einen Platz bekommen, die saßen da vorne und die haben unsere Kinder gesehen. Und die guckten uns an, haben nicht unsere Sprache gesprochen, aber haben dann gedeutet und sind aufgestanden, damit unsere Kinder sich auf diese zwei Plätze setzen konnten und nicht da in diesem Getümmel stehen mussten, wo sie einfach nur rumgedrückt werden. Ich fand das großartig. Ich habe mich so über die beiden gefreut und habe uns dann auch auf Englisch verständigt und Danke gesagt und ihnen alles Gute gewünscht. Und meine Frau sagte dann, die beiden, die werden auch mal gute Eltern. Und ich dachte, ja, was man sät, das erntet man. So war unser Gefühl. Und das ist ja immer so ein bisschen so. Das Prinzip von Saat und Ernte, was Paulus hier beschreibt, das kennen wir. Ob es uns immer so bewusst ist, ist die Frage. Aber wir kennen dieses Prinzip. Das, was wir säen, da wo wir investieren, da kriegen wir auch was zurück. Da entsteht auch was. Von nichts kommt nichts, könnte man auch sagen. Ja? Oder in unserer Sprache, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder raus. So wie ich mit anderen Menschen umgehe, so gehen die anderen Menschen irgendwie auch mit mir um. Und ich wundere mich immer wieder, dass es so viele von uns gibt und manchmal falle ich da auch rein. Wir alle haben unsere blinden Flecken, nur mal so nebenbei. Ja? Also ich auch. Ich erkenne auch nicht alles. Aber wie oft wir uns über die Verhaltensweisen von anderen Menschen uns gegenüber beschweren. Das ist spannend, oder? Anstatt darüber nachzudenken, woher kommt das denn? Was ist das denn, was vielleicht bei mir anfängt? Was habe ich denn gesät in dieses Miteinander mit den anderen, dass ihr Verhalten mir gegenüber so ist, wie es ist? Ich wundere mich immer mal wieder rüber und das bestätigt meine These, die ich vor Jahren mal für mich aufgestellt habe, dass das, was wir am lautesten fordern, einfordern von anderen, worüber wir uns am meisten beschweren, ganz oft genau das ist, was wir selbst nicht können. Deswegen brauchen wir die anderen dafür. Ja, es gibt ja, also so, auch in unseren Kreisen ist das großes Thema, immer wieder. Ich werde nie eingeladen. Die mögen mich alle nicht. Ich komme hier irgendwie nicht rein. Ja, da ist was Wahres dran. Wir sind oft auch zu beschäftigt und nehmen einander gar nicht wahr. Das will ich überhaupt nicht unter den Tisch kehren. Aber manchmal hat es auch was damit zu tun, wie ich auf andere zugehe. Und ja, wir haben unsere Grenzen. Ich kann nicht alles. Und für das, was ich nicht kann, da brauche ich die Hilfe von anderen. Aber ich kriege sie nicht, wenn ich mich hinstelle und sage, ihr müsst es jetzt aber für mich machen. Das ist was anderes, wenn ich sage, hey, ich finde das total cool, die Gemeinschaft, die ich bei euch sehe, wie ihr so aufeinander zugeht, wie offen ihr seid. Ich kann das nicht so. Kannst du mir helfen? Eine ganz andere Ebene, wo man merkt, wie ich säe, so werde ich auch ernten. Paulus sagt, dieses Prinzip gilt und wir wissen das, das gilt auf der sozialen, auf der zwischenmenschlichen Ebene, ist dieses Prinzip permanent da und ich finde es gut, das immer mal wieder zu reflektieren. Ich finde es gut, sich zu überlegen, wo investiere ich wie? Wie viel investiere ich in meine Freundschaften, in meine Beziehungen, die ich so habe, wenn ich von denen auch was erwarte? Aber es ist eben nicht nur ein zwischenmenschliches Prinzip, es ist auch ein geistliches Prinzip, so wie Paulus das hier zeigt oder benennt. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ich würde nochmal ganz kurz da bleiben bei dem Säen. Also wenn ich muss, erster Punkt, Saat, das machen wir zuerst. Erster Punkt ist die Saat, also da fangen wir mal an. Was ist das mit der Saat? Was sähe ich? Ich muss wissen, was ich ernten möchte, damit ich weiß, was ich säen muss. Ja? Die Sämänner hier unter uns und Säfrauen, die sich da besser mit auskennen, die werden das bestätigen. Wenn ich Kartoffeln ernten möchte, aber Karotten sähe, kann es sein, dass ich danach enttäuscht bin. Obwohl Karotten ja was echt Gutes sind. Ja? Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber ich muss wissen, was ich ernten will, damit ich weiß, was ich säen muss. Sonst ist das so ein Zufallsprinzip, was ganz oft dazu führt, dass es in die Hose geht, dass ich enttäuscht bin, dass ich mich irgendwie, so fühle, als würde es jemand nicht gut mit mir meinen. Entweder die anderen um mich herum oder im Zweifelsfall dann auch Gott, der mir nicht das gibt, was ich jetzt gerne geerntet hätte. Ich muss wissen, was ich säen will. Ich habe einen Podcast gehört, in diesem Urlaub auch, der sich um ein Buch drehte. Ein Buch, was sich damit beschäftigt, wie es mit Spannungen, Konflikten und Spaltungen in unserer Gesellschaft aussieht. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, mein Gefühl ist, wir haben das ja ganz viel. Wir haben ganz viel dieses Polarisierende, gibt nur noch extreme Meinungen, muss sich irgendwie entscheiden und man kämpft gegeneinander. Drei Soziologen der Humboldt-Universität haben aber empirische Studien gemacht und festgestellt oder die in einem Buch veröffentlicht, das Buch heißt Triggerpunkte. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr das mal lesen. Sehr spannend, Triggerpunkte. Letztes Jahr standen. Und wir haben festgestellt, es gibt 4 Arenen, in denen wir so auf der zwischenmenschlichen Ebene vor allen Dingen irgendwie diese Konflikte oder diese Konfliktarenen haben. Die erste Arena, die nennen sie oben und unten. Da geht es um das Thema Arm und Reich. Ja, und wir merken, das ist ein Thema. Wer hat wie viel Geld? Wie ist das mit der Altersvorsorge? Wie viel muss der Staat dem einen geben, damit er leben kann oder auch nicht? Das sind so Themen, da wird viel darüber diskutiert. Und wir hören uns da ganz viel an. Das zweite Thema ist das Thema drinnen und draußen. Wer gehört eigentlich dazu? Ja, gerade das große Thema Migration spielt da in unserer Zeit eine sehr große Rolle bei dieser Frage. Wer gehört denn zu unserer Gesellschaft, den wir mit hineinnehmen und unterstützen und wer sollte da nicht drin sein? Und all diese Fragen. Ist auch so eine Arena, wo wir streiten. Die dritte Arena ist du und ich. Du und ich, da geht es um die Frage der Identität. Und vielleicht ist das Thema, was uns in unseren christlichen Kreisen mit am meisten beschäftigt. So gerade Sexualidentität ist ja ein Riesenthema. Und ich meine, vor einigen Jahren, da war das Thema Ehe für alle, da haben wir uns darüber zerstritten und kämpfen damit. Und an vielen Stellen ist es mittlerweile so, dass man es irgendwie akzeptiert hat, das ist so. Und jetzt sind wir bei diesen ganzen Gender-Themen und stellen fest, da gibt es noch viel mehr, was die Menschen leben. Also ganz spannendes Thema. Was ist denn Identität? Was ist nicht Identität? Wie gehe ich denn damit um? Auch so eine Arena. Und die vierte Arena ist die Arena von heute und morgen. Heute und morgen. Ja? Zukunftsfragen der Ökologie zum Beispiel. Wie gehen wir mit diesen Themen um? Was kommt da auf uns zu? Wie müssen wir uns verhalten? Das sind die 4 Arenen, die uns hauptsächlich beschäftigen im gesellschaftlichen Diskurs, wo wir streiten miteinander auf eine ganz positive Art und Weise. Und wenn ich diese Arenen höre, dann habe ich das Gefühl, ja genau, das sind überall diese Extremmeinungen. Da sind wir ganz weit auseinander an vielen Stellen und da musst du dich irgendwie positionieren und da passiert Polarisierung. Und das Ergebnis dieser Studie ist, nein. Bei diesen 4 Arenen, bei diesen Themen gibt es eine überwältigend große Mehrheit an Übereinstimmung zu diesen Themen. Total spannend. Die allermeisten Menschen, auch in Kirchen, wurde auch in Kirchen nachgefragt, sind sich bei diesen Themen grundsätzlich einig. Aber es gibt natürlich bei jedem dieser Arenen Triggerpunkte. Triggerpunkte, die was auslösen, wenn sie angesprochen werden. Ja, ich bleibe mal bei diesem Du und Ich, bei diesem Identitätsthema. Da unterscheidet man zwischen, jetzt muss ich den Fachbegriff mal ganz kurz suchen, damit ich hier nichts Falsches erzähle, man unterscheidet zwischen Erlaubnis und Respekttoleranz. Und das ist ganz wichtig. Erlaubnistoleranz meint, jeder nach seiner Fassung. Am Schluss bedeutet es, kann ich mir anmaßen, jetzt für den anderen entscheiden, wie er sich fühlt, welche Identität er hat, wie er das lebt, ist am Schluss seine Entscheidung. Und da haben wir einen großen Konsens drüber, zu sagen, wenn das dir entspricht, dann mach's halt so. Wenn du dich als Tigerkatze fühlst, ja, mei, gut, dann leb halt so. Der Triggerpunkt ist, wenn das dann switcht und auf einmal die Forderung kommt, dass ich mein Verhalten ihm gegenüber ändern muss, weil er meint, er lebt so. Also wenn der Gegenüber von mir auf einmal fordert, weil er sich als Tigerkatze fühlt, dass ich ihn mit Mauz-Mauz anrede, dann ist so ein Punkt erreicht, wo es kippt. Und wo die große Übereinstimmung des Miteinanders, das große Verständnis, wo wir sagen, da finden wir einander, wo er sagt, da erreicht es eine Grenze und da geht es in die Polarisierung. Spannend ist, dass wir aber fast nur noch über diese Triggerpunkte reden. Spannend ist, dass diese große Übereinstimmung eigentlich an vielen Stellen gar nicht vorkommt in unserem Miteinander, in den Diskussionen, in dem Diskurs, den wir haben miteinander, sondern nur noch die Triggerpunkte, die irgendwie ganz weit außen sind, die Extreme miteinander haben. Und ich glaube, auch das ist ein Thema von Saat und Ernte, mit dem wir uns auseinandersetzen sollen. Mit was füllen wir eigentlich unseren Geist? Was säen wir in unseren Geist hinein? Mit was füllen wir unsere Seele? Was sind die Dinge, die uns beschäftigen? Worüber reden wir? Worüber diskutieren wir? Über welche Themen hören wir uns Podcasts oder irgendwelche Sachen an? Paulus schreibt, wer sein Leben in die Hand des Geistes Gottes legt, oder eigentlich steht da, wer auf den Boden des Geistes Gottes sät, der wird es auch ernten. Der wird das Gute ernten. Darum geht es nämlich eigentlich. Es ist gar nicht die Frage, was ist jetzt genau der Same, den ich gebe, reden wir gleich drüber, sondern es ist eher die Frage, auf welchen Boden werfe ich das, was ich da habe. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, der mich beschäftigt, Zeit. Zeit. Zeit ist ein wichtiger Faktor. Zeit ist ein wichtiger Faktor für das Produkt, was rauskommt. Also wir reden hier über Multiplikation. Ja, Faktor mal Faktor, Produkt. Und Zeit ist unsere Ressource. Bei all den anderen Dingen haben wir nur eine Meinung. Wir können uns irgendwo positionieren, wenn wir wollen. Aber wir können an der Stelle wenig beitragen. Aber Zeit ist das, was wir haben. Das, was wir alle haben. Manche würden sagen, naja, die Lebensumstände, die machen schon sehr viel aus, ob ich Zeit habe oder nicht Zeit habe. Ja, ja, aber wir haben alle 24 Stunden am Tag. Ja, wie wir die füllen und was da ist, das sei mal dahingestellt. Zeit ist unsere Ressource. Und man hat manchmal das Gefühl, das habe ich jetzt auch im Urlaub wieder erlebt, wenn man über Landesgrenzen geht, dann gibt es einen anderen Umgang mit Zeit. Also ich bin in den letzten 12 Monaten bin ich in Italien, Frankreich, Schweiz, Österreich, weiß nicht, ob es noch wo, aber mindestens mal in den Ländern Auto gefahren. Und überall war es entspannt auf der Autobahn. Bis hinter der deutschen Grenze. Du fährst Deutschland rein und schon fängt der Stress an. Schon sind sie alle wie wild am Brettern und Bremsen und vorwärts und es ist eng und es ist dicht und du bist gestresst. Das ist doch krass, oder? Keine Ahnung, ich will jetzt auch gar nicht sagen, die anderen Länder, die haben andere Sorgen, das ist überhaupt gar keine Frage, aber an der Stelle fällt mir das schon immer wieder auf, dass ich denke, oh, vielleicht ist das auch so ein deutsches Phänomen, dass wir einfach nie Zeit haben. Und natürlich geht es dabei auch darum, bei Zeit darum, wie viel ich womit fülle. Wie viel Zeit verwende ich für was? Ist auch eine Prioritätenfrage. Auch wenn wir es manchmal gar nicht merken, wenn es unterbewusst eher ist, für was unsere Zeit draufgeht. Wir ballern uns zum Beispiel den ganzen Tag mit Infos voll. Ja? Wir müssen am Tag ungefähr so viel Informationen verarbeiten, wie unsere Großeltern in einer Woche. Und bewegen uns in der Woche ungefähr so viel, wie unsere Großeltern an einem Tag. Ja, da läuft ganz schön was schief. Da ist irgendwas nicht so ganz in Ordnung. Man spricht dann von kognitiver Müdigkeit. Kognitive Müdigkeit ist eine Volkskrankheit geworden. Der Rhetoriktrainer René Bourbonus, den ich sehr mag, also wenn ihr mal auf YouTube gucken wollt, der ist ein richtig cooler Typ, der schreibt, wir machen und tun, ohne wirklich auszuruhen, weil unser Hirn müde ist und sich schlafen legt, lange bevor wir die Augen zumachen. Ja, manchmal ist das so. Wir sind durch. An vielen Stellen sind wir durch. Und einige von euch zeigen das gerade sehr offensiv. Nein, Spaß. René Bourbonus vergleicht das mit einer Schneekugel. Er sagt, unser Geist, unser menschlicher Geist funktioniert ein bisschen wie so eine Schneekugel. Weißt du, wenn ihr so eine Schneekugel kennt, ne? Wenn man die rumdreht und nach unten, dann fällt der ganze Schnee vom Boden und dann wuselt der da rum. Und dann kann man den Augenblick so halten und dann wirbelt immer noch der ganze Schnee und es ist keine Klarheit da. Es ist einfach nur Chaos in dieser Schneekugel drin. Und damit sich das wieder beruhigt, damit Klarheit reinkommt, muss ich die einfach mal hinstellen und eine Zeit lang in Ruhe stehen lassen. Und dann senkt sich der Schnee wieder und dann kehrt auch wieder Ruhe ein. Aber das machen wir nicht mit unserem Geist. Die ganze Zeit abschütteln und immer noch mehr Informationen und immer noch ein bisschen mehr rein. Ja. Die Älteren unter uns, wie war das früher, als wir am Bahnhof standen? Was haben wir da gemacht? Nix. Gewartet, genau. Wir haben einfach in die Luft geguckt. Beobachtet, was um uns herum passiert. Darüber nachgedacht, was gestern war. darüber nachgedacht, was jetzt gerade ist, wie ich mich vielleicht gerade fühle, wie es den Menschen um mich herum geht. Vielleicht darüber nachgedacht, was morgen sein wird oder was als nächstes kommt. Oh, das ist gut. Nachdenken, das ist was Hilfreiches, da entsteht Klarheit. Und heute dauert keine Minute, da hast du das Smartphone an. Und dann Instagram, Facebook, TikTok, Be Real, Sportnachrichten, Börsenkurse. Wir haben zwar keine Aktien, aber man kann ja mal gucken. Weiß ja keiner. Ne? WhatsApp-Gruppen, ja, Riesenseuche. Ständig kommt irgendwas, ständig postet irgendeiner irgendwas in so eine Gruppe rein und dann guckst du nach, weil es könnte ja auch was Wichtiges sein. In Südkorea und anderen Ländern in Asien ist es jetzt so, die haben Bodenampeln eingeführt. Ja? Weil die Leute regelmäßig mit dem Smartphone auf die Straße rennen und es einfach gefährlich ist. Da gibt es jetzt Ampeln im Boden drin, damit du siehst, wann du laufen musst und wann du stehen bleiben musst. Das nur mal so ein kleines Beispiel, wie das in unserem Alltag aussieht. René Bourbonus, nochmal auf ihn zurückzukommen, er kommt in seinem Vortrag über Klarheit und Entschleunigung zu dem Punkt, dass Memento Mori zu Carpe Diem führt. Also für die Nicht-Lateinsprechenden unter uns, Memento Mori, bedenke, dass du sterben musst. Ja, ein Zitat eigentlich aus dem Psalm, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dieses Bedenken, dass unsere Zeit begrenzt ist auf dieser Erde, führt dazu, dass wir Carpe Diem leben, also nutze den Tag. Nur diese Begrenzung führt dazu, dass wir das auch sinnvoll füllen, was da drin ist. Und das ist hart, ne? Also bedenken, dass unsere Zeit hier begrenzt ist, das ist nicht unser oberstes Thema und schon gar nicht in der Gesellschaft. Das ist nicht das, was uns beschäftigt, das wollen wir möglichst weit wegschieben. Unser höchstes Ziel, habe ich das Gefühl, also Carpe Diem bedeutet, diese Zeit möglichst, soweit es geht, nur zu verlängern. Aber ist das wirklich eine sinnvoll genutzte Zeit? Nutze den Tag, nutze die Zeit. Paulus, ihm geht es auch um die Zeit. Er sagt, lasst uns das nutzen. Lasst uns die Zeit, die Gott uns gibt, die von Gott bestimmte Zeit verwenden, um Gutes zu tun. Paulus verwendet in diesem Text zweimal das Wort Kairos, griechisches Wort für Zeit. Es gibt auch andere griechische Worte für Zeit, aber er verwendet das. An der ersten Stelle, wo er schreibt, zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat, werden wir die Ernte einfahren. Der Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat. Im Theologischen steht Kairos immer für diese Zeit, die Gott in seiner Hand hält. Gott ist der, der die Zeit bestimmt. Das kommt öfter in der Bibel auch vor. Und Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, es steht euch nicht zu, den Zeitpunkt zu wissen, wann ich wiederkomme. Ihr sollt nicht wissen, wann es zu Ende ist oder wann irgendwas passiert, sondern ihr sollt im Bewusstsein leben, dass es kommt. Und das macht keinen Unterschied. Gott allein ist der, der die Zeit bestimmt, wann sie soweit ist. Zeit ist ein Geschenk von Gott. Ein Teil des Bodens, auf den ich sehe. Gott schenkt uns diese Zeit. Es ist spannend, wenn man mal im Internet nach einem schönen Hintergrundbild für Zeit sucht. Es gibt nur Uhren. Ja? Es gibt nur Uhren. Es geht immer nur um ablaufende Zeit eigentlich, könnte man sagen. Das ist aber eigentlich ein anderes griechisches Wort. Das ist das Wort Chronos. Kennt ihr, ja? Chronometer, den haben wir an der Uhr, wo wir die Zeit stoppen können und so weiter. Chronos ist das Wort für die herunterlaufende Zeit. Aber nicht Kairos. Kairos ist ein Wort für die bestimmte Zeit. Für die Zeit, in der ich da bin. Für die Zeit, in der was Besonderes passiert. Die Zeit, in der Gott etwas wirkt. Und so kommt es auch zu der zweiten Stelle, wo Kairos steht, nämlich wo Paulus schreibt, lasst uns Gutes tun, so wie wir Gelegenheit dazu haben. Solange wir Zeit dazu haben. Lasst uns Gutes tun, solange wir Zeit von Gott geschenkt dazu haben, Gutes zu tun. Gut Ding will Weile haben, kennt ihr vielleicht, oder? Schöner Ausspruch. Wir wollen immer alles schnell und gleich und sofort. Das ist ja bei der Saat auch so. Ne? Also früher wusste man noch, wenn man eine Kartoffel ernten will, was man tun muss. Dass man auch etwas säen muss sozusagen, dass man etwas pflanzen muss, damit da eine Kartoffel draus wächst. Wenn du heute fragen würdest, unsere Kinder fragen würdest, wo kommt die Kartoffel her? Viele würden sagen, aus dem Supermarkt. Und das stimmt ja für unser Leben auch so. Wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, wie lange so eine Kartoffel braucht, bis sie reif ist, bis ich sie essen kann, was damit passiert. Wir gehen einfach hin und wollen zu jeder Tageszeit, zu jeder Nachtzeit unser Produkt aus dem Regal haben. Dann, wenn wir es gerade brauchen. Ach, das ist aber nicht das Natürliche. Und jetzt kann man sagen, naja, schön, dass das in unserer Gesellschaft so funktioniert, dass wir das holen können. Das Problem ist, im Geistlichen funktioniert es nicht. Es gibt keinen geistlichen Supermarkt. Auch der Sonntagmorgen-Gottesdienst hier ist kein geistlicher Supermarkt, wo ich mir mal alles reinballe, was ich irgendwie meine jetzt zu brauchen für meine Woche und dann funktioniert das schon irgendwie. Nein, es funktioniert nicht. Da wird nichts reif. Da wirst du nichts ernten von. Sondern es braucht Zeit. Der Same muss auf den richtigen Boden fallen und dann braucht er Zeit, um aufzugehen. Dass da eine Frucht wächst, dass da etwas reift, was ich dann auch letztendlich ernten kann. Und wieder ist die Frage, wie geht das? Und das führt mich, wie geht das? Was ist das gute Tun? Und das führt mich zum dritten und letzten Punkt, das Gute. Was ist eigentlich das Gute? Ist das Gute das, was sich gut anfühlt für mich? Was mich weiterbringt? Ist das Gute das, was die anderen für gut halten, was gesellschaftlich für gut betitelt wird, was gefördert wird oder honoriert wird? Ist das Gute das, was in der Vergangenheit liegt, was es geht zu bewahren, um ja nichts zu verlieren? Was ist denn das Gute, was wir tun sollen? Was ist denn das Gute, was entstehen soll? Jesus hat gesagt, an den Früchten erkennt man den Baum. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Frucht. Ich habe meine Erdbeer mitgemacht, obwohl das ja mit der Erdbeer und Frucht, das ist ja so ein anderes Thema. Ne? Da erkläre ich gleich nochmal dazu. Aber das war das schönste Bild, was ich gefunden habe. Weil ich finde schon so, das Gute ist ja auch was, es tut gut, aber es ist eben noch mehr. Und Frucht ist eben nicht nur das, was ich esse und was mir gut schmeckt, sondern Frucht ist vor allen Dingen das, was drin ist. Bei der Erdbeer nicht, aber bei allen anderen oder bei vielen anderen Früchten. Frucht, habe ich mal rausgesucht, fertig ausgebildete, reife Samenanlage einer Samenpflanze. Die Frucht ist eigentlich die Multiplikation des Samens. Da ist ein Same gesät. Und dieser Same steckt wieder in der Frucht drin, mit dem Potenzial, wieder neue Frucht hervorzubringen. Das Gute multipliziert sich, weil es der Same an sich ist. Dass das Fruchtfleisch dann auch noch schmeckt, ja, und dass es dann auch noch gut tut, diese Frucht in meinem Leben zu haben und zu genießen, das ist eigentlich ein Bonus. Bonus, der oben drauf kommt, der super cool ist. Aber es geht eigentlich um den Samen, der darin liegt. Ein paar Verse, bevor Paulus diesen Absatz schreibt, den wir eben gelesen haben. In Galater 6 schreibt Paulus in Galater 5, 22, 23 auch etwas über Früchte. Und er sagt, die Früchte des Geistes, die Früchte des Heiligen Geistes, das, was wächst auf diesem Ackerboden des Geistes Gottes, die sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist das, was wächst. Das sind die Früchte, die auf dem Boden des Geistes Gottes wachsen. Und ihr habt, wenn ihr zugehört habt bei diesen Sachen, die ich aufgezählt habe, ihr merkt, das sind alles Dinge, die auch im Zwischenmenschlichen gut tun. Das sind alles Dinge, wenn ich die dem anderen gegenüber entgegenbringe, da entsteht auch was. Da kann was wachsen. Wenn ich das sähe, dann entsteht auch wieder eine gute Ernte. Gott hat das in dich hineingesät. Wir haben das Lied vorhin gesungen. Für uns geboren, für uns gestorben. Er nahm die Sünde der Welt mit ins Grab. Er ist auferstanden. Wir warten auf den herrlichen Tag, wenn er wiederkommt. Jesus hat diese Saat in unser Leben hinein gestreut, mit dem, was er für uns getan hat, was wir Karfreitag und Ostern bedacht und gefeiert haben. Das ist schon da. Die Frage ist, wo, auf welchen Boden in uns fällt diese Saat jetzt von dem, was Jesus für uns getan hat? Und geht da auf und wächst da diese Frucht heran? Wächst da die göttliche Liebe und die Freude und die Friede, all das, was bei Gott ist und er in uns hineinlegt, wächst das in unserem Leben auf? Und werden wir das dann auch wieder ernten können, weil es bei uns aufwächst? Das Gute sind die Früchte, die Gott uns schenkt. Und er ist der, der sät. Das ist spannend, oder? Zusammenfassend könnte man sagen, wenn du Gutes säen und auch ernten willst, gib dem Zeit, was Gott in dich hineingesät hat. Gib dem Zeit, was Gott in dich hineingesät hat. Lass seine Früchte reifen. Dann wirst auch du das Gute aussäen und das Gute wieder ernten. Es ist ein Kreislauf, es ist eine Multiplikation. Vieles von dem passiert von ganz alleine, weil Gott es für dich tut. Außer der Faktor Zeit. Also wann die bestimmte Zeit ist, wann sie aufgeht, auch das bestimmt Gott. Das liegt auch nicht, wir können es nicht produzieren, wir können es nicht meinen mit unserer Leistung, mit unserer Kraft, jetzt strengen wir uns noch ein bisschen mehr an und dann passiert das. Also ich habe euch diese Busgeschichte erzählt. In solchen Situationen merkst du, was drin ist bei den Leuten oder nicht. Natürlich kann ich freundlich sein. Ich kann den ganzen Tag freundlich sein. Ich weiß nicht, ob ihr das Zitat kennt von Henry James, Schriftsteller. Er sagt, es gibt drei wichtige Dinge für das Leben, die man wissen muss. Das erste ist, be kind. Das zweite ist, be kind. Das dritte ist, be kind. Englisch, kindness. Sei freundlich, sei freundlich, sei freundlich. Ja, kindness kann man noch ein bisschen größer übersetzen. Man könnte auch sagen, sei freundlich, sei zuvorkommend, sei hilfsbereit. Es ist immer das Gleiche. Und der Punkt ist, ich kann diese Freundlichkeit nicht, ich kann die aufsetzen. Und wenn ich kontrolliert bin, dann kann ich freundlich sein den anderen gegenüber und dann ist das auch okay. Aber wenn sie nicht in meinem Herzen ist, spätestens in diesen Drucksituationen wird das rauskommen, was wirklich drin ist. Und dann wird sich's zeigen. Ob da nur aufgesetzte Freundlichkeit ist und ich eigentlich nur um meine Leistung und um mein Wohlbefinden geht oder ob die wirklich von innen kommt, weil da Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung gewachsen ist. Und Zeit ist der Faktor, den es braucht. Deswegen möchte ich euch einladen, und das hat mich beschäftigt in den letzten zwei Wochen. Was mache ich mit meiner Zeit, die ich habe? Wie gehe ich mit der Zeit um, die ich habe? Welche Prioritäten setze ich? Wie viel Zeit gebe ich einfach mal Gott, mir zu begegnen, mich zu sortieren, Klarheit in meinem Schneechaos zu schaffen? Wie viel entschleunige ich mich und mache auch einfach mal nichts? Guck mal wieder in die Luft. Ja, wenn man mit der Bahn fährt, kann man viel Zeit dafür haben. Und dann lasst es wachsen. Dann lasst uns das aufgehen lassen, was vor Gott ist. Und ich sage es euch ganz ehrlich, in der Gesellschaft, wo wir leben, wo diese Dinge nicht thematisiert werden, das hatten wir mit den vier Arenen, ist es umso wichtiger, dass diese Früchte des Geistes in unser Miteinander aufgehen. Und unser Miteinander prägen. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du den Samen gesät hast. Dass dein Geist hier in dieser Welt unterwegs ist. Du hast ihn gesendet. Und er soll der Nährboden sein dessen, was diese Botschaft ist, die von dir kommt. Was deine Liebe, deine Gnade, deine Fürsorge, deine Hilfsbereitschaft, deine Freude, dass die in unserem Leben aufgehen kann. Und ich wünsche es mir so sehr. Ich wünsche es mir so sehr, dass wir das erleben dürfen, dass gerade unser Miteinander ein Platz ist, an dem wir durchatmen, aufatmen, dass er uns gut tut, wo wir nicht getrieben sind und gehetzt sind, wo wir nichts leisten müssen, sondern wo wir erstmal einfach sein dürfen. Ja, und du weißt aber auch, dass unsere größte Herausforderung wahrscheinlich ist, den Augenblick, im Augenblick ganz da zu sein und dich mit hineinzunehmen in jede unsere Lebenssituation, in dem Bewusstsein deiner Gegenwart. Und ich bete jetzt darum, dass du jeden von uns an der Stelle, wo wir stehen, wie es uns geht, mit unseren unterschiedlichsten Lebenssituationen und Alltagsleben mit hineinnimmst und ein bisschen was aufgehen lässt. Ich wünsche mir, dass wir ernten dürfen, die Früchte, die du in uns hineingesät hast. Aber es sind nicht unsere Früchte, es sind deine, Herr. Und dir gebührt die Ehre dafür. Amen.